Ihr seht hier vorne gleich, gleich, gleich. Jetzt. Vier Bilder, verbunden mit vier Namen und vier Jahreszahlen. Indonesien 2004, New Orleans 2005, Haiti 2010, Japan 2011. Diese Namen und diese Jahreszahlen stehen für Naturkatastrophen. Hunderttausende Menschen haben dabei den Tod gefunden. Und ab jetzt, ja, wird auch Covid-19 mit in diese Reihe gehören. Auch ein Name, eine Zahl, die für hunderttausendfachen Tod stehen wird. Wo war Gott? Warum lässt er das zu? Fragen, die uns bedrängen, auch als Christen, Fragen, die Antworten suchen. Noch mehr, wenn wir direkt betroffen sind, wenn ihr direkt betroffen seid. Dann wird aus der theoretischen Frage, über die man fein philosophieren kann, nach dem Leid in der Welt, leicht der Schrei, warum ich Gott? Und dann steht auch ganz schnell der Glauben auf dem Spiel. Gibt es Antworten auf die Frage nach dem Leid, auf die Frage, wo war Gott, warum lässt Gott etwas, so etwas zu? Auf der einen Seite ein Ja, sonst wäre die Predigt an dieser Stelle beendet. Wenn es gar keine Antworten gäbe, hätte ich darüber nichts zu sagen und wir würden heute Morgen über etwas anderes nachdenken. Auf der anderen Seite aber auch ein Nein, weil alle Antworten, die wir geben können, nur vorläufig sind, weil wir nur einen Teil des Bildes erfassen. Weil wir nicht das große Bild sehen können, das Gott sehen kann. Nicht das große Bild unseres Lebens und schon gar nicht das große Bild des Weltgeschehens. Deswegen müssen wir mit unseren Antworten, und ich hoffe, ich bin das heute Morgen, vorsichtig sein. Sonst geht es uns wie den dreien, die ihr hier vorne seht in dem Kreis. Das sind die Freunde Hiobs. Hiob, das wisst ihr, schwer geplagt von Leid, von Krankheit, seinen Besitz verloren, seine 10 Kinder sterben. Er selbst sitzt mit Geschwüren in der Asche und kratzt sich wund. Und da kommen seine 3 Freunde zu ihm, um ihm zu trösten. Sie haben das gut gemeint, aber sie haben es schlecht gemacht. Sie haben ihn nicht nur nicht getröstet, was ja dann schon schlimm genug ist, wenn man jemanden trösten will und es gelingt nicht, sondern sie haben Hiobs Verzweiflung noch vergrößert. Und zwar durch vorschnelle und durch falsche Antworten. Und mir als Pastor, und ich hoffe, das geht euch auch zu Herzen, sind diese 3 immer ein warnendes Beispiel. Nicht vorschnell Antworten zu geben, nicht die falschen Antworten zu geben. Nicht Leute durch Antworten noch zusätzlich zu bedrängen und ihnen zusätzlich Leid aufzuerlegen. Wenn ich so an meine inzwischen 31 Jahre als Pastor zurückdenke, gerade an die ersten Jahre, muss ich sagen, das ist nicht immer gelungen. Ich bin Menschen nicht gerecht geworden. Ich bin dem Leid dieser Menschen nicht gerecht geworden. Ich bin dem Leben nicht gerecht geworden. Und ja, manches von dem, was ich gesagt und auch gepredigt habe, ist auch Gott nicht gerecht geworden. Die Freunde von Hiob, sie hören am Ende von Gott selbst: Mein Zorn ist entbrannt gegen dich und deine beiden Gefährten, so sagt Gott es zu dem einen, denn ihr habt nicht recht von mir geredet. Es ist nicht einfach bei der Frage nach dem Leid und bei der Frage, wo ist Gott in dem Allen, Recht von Gott zu reden. Wir wollen es heute Morgen versuchen, aber nochmal mit aller Vorsicht, dass das auch misslingen kann. Bevor wir uns einzelnen Antworten zuwenden, eine grundlegende Erkenntnis, die gerade an dieser Stelle wichtig ist, aber auch sonst im Umgang mit Bibeltexten. Nicht jede Antwort, die ich gleich geben werde, gilt für jeden. Auch das sieht man in der Bibel. Und das war das Problem bei Hiob bzw. bei seinen Freunden. Wir lesen im Alten Testament, Israel wird oft bestraft für Sünde und Gottlosigkeit. So ist das. Manchmal greift Gott ein und Menschen leiden, weil sie einfach gottlos sind. Hiob dagegen erlitt gerade, weil er fromm war. Und das hatten die Freunde von Hiob nicht verstanden. Und deswegen haben sie ihm eine falsche Antwort gegeben. Paulus litt weder, weil er gottlos war, noch weil er irgendwie gesündigt hätte, sondern Paulus litt, wir haben es eben gehört, um sich nicht zu überheben. Das Leid, das Paulus getroffen hatte, war so wie so Ballast in seinem Lebensschiff. Und Jakob, der leidet unter Laban, nicht weil er gottlos ist oder weil er sich überhoben hätte, sondern um geläutert zu werden, damit er brauchbar wurde, um der Segensträger zu sein. Und wenn wir das nicht beachten, wird alles schief und wir vergrößern das Leid, so wie Hiobs Freunde. Sie haben nur eine Antwort für Hiob. Hiob, wenn du Leid trägst, dann ist es völlig klar, dann hast du gesündigt und Gott straft dich für deine Sünde und bekenne deine Sünde und dann nimmt Gott das Leid wieder von dir und alles ist gut. Hiob hatte aber keine Sünde in seinem Leben begangen. Jedenfalls keine, von der er wusste. Keine, die er mit Gott hätte klären können. Und er wehrt sich dagegen und sie sagen ihm immer nur dieses eine, doch so ist das. Wir haben das so gehört, wir haben das so gelernt, das bestätigt unsere Lebenserfahrung, so ist das. Wer leidet, leidet, weil er gesündigt hat. Aber nochmal, so war es gerade nicht. Das Irritierende in der Geschichte von Hiob ist, wenn der so ein Durchschnittschrist gewesen wäre, wie ich einer bin, dann hätte er nicht gelitten. Der Teufel ist durch die Lande gezogen und er sagt dann zu Gott, oder Gott sagt ihm, hast du auch meinen Diener Hiob gesehen, diesen frommen Mann? Und der Teufel sagt, ja, natürlich, aber nimm dem mal alles weg. Wenn der Hiob ein ganz normaler Durchschnittsnachfolger gewesen wäre, hätte ihn dieses Leid nicht getroffen. Deswegen nochmals Vorsicht mit Antworten. Wir sind nicht Gottes Pressesprecher. Ich kann euch nicht erklären, warum wir diese Pandemie haben. Und ich wundere mich über viele Prediger, die das vermeintlich können. Im Internet gibt es Predigten, mir werden auch immer wieder Predigten zugesteckt. Und ich wundere mich über die Antworten, die da gegeben werden, über die Sicherheit, mit der da Leute sagen, ich weiß warum. Also ich weiß es nicht. Und ich glaube auch nicht, dass jemand es wissen kann. Wir haben Vermutungen. Wir können in die eine Richtung uns bewegen mit unserem Denken und in die andere. Aber wissen? Steffen Seibert, der Pressesprecher der Bundesregierung. Ja, der weiß, was die Frau Merkel will. Deswegen ist er Pressesprecher. Ich weiß nicht immer, was Gott will. Und in dieser Situation, in der wir jetzt sind, auch nicht. Das ist das eine Grundlegende. Nicht jede Antwort gilt für jeden Leidenden. Und das zweite ist, dass wir festhalten, was in Jakobus 1, Vers 17 steht. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben, vom Vater der Gestirne, bei dem es keine Veränderung und keine Verfinsterung gibt. In allem, was mit der Frage nach dem Leid zu tun hat, müssen wir festhalten, Gott ist gut und tut nichts Böses. Nie. Zu keiner Zeit. In keiner einzigen Situation. Und wenn wir den Eindruck haben, Gott tut etwas Böses, auch in unserem Leben, dann liegt es daran, dass wir nicht verstehen können, dass es letztlich auch das letztlich zu etwas Gutem werden kann. Das ist in sich nur so denkbar. Gott, wenn er heilig ist, tut nichts Böses. Wenn Gott etwas Böses tun würde, überhaupt nur könnte, dann wäre er nicht mehr der heilige und der gute Gott. Das gehört zu seinem Wesen. Alle seine Gedanken über uns sind auf Gutes gerichtet. Das müssen wir als Nachfolger, als Christen immer wieder auch lernen. Als das Volk Israel in der babylonischen Gefangenschaft saß und sie da auch den Eindruck hatten, Gott hat uns vergessen und Gott tut Böses mit uns, schreibt Jeremia im Auftrag Gottes einen Brief. Und in diesem Brief steht der Satz, ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe. Und dann geht es so weiter, Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Das gilt für euch, für mich, auch wenn wir es nicht verstehen, auch wenn wir es oft nicht fassen können. Gott hat über unser Leben immer nur Gedanken des Friedens und nicht Gedanken des Leidens. Und Paulus hält das auch fest und er war sehr davon betroffen. Wir haben es eben ja in der Schriftlesung gehört. In Römer 8, Vers 28 steht, und das gilt, wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt, bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind. Und David Jaffin, ein Pfarrer, hat dazu folgenden Satz geschrieben, ich weiß nicht, was für mich gut ist, doch Gott weiß es. Ich weiß nicht, was für mich gut ist, doch Gott weiß es. Also Gott lässt das Leid in der Welt zu, aber niemals, weil er böse ist. Woher kommt das Leid? Darüber berichtet die Bibel ganz zu Beginn. Am Anfang steht im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel, wie Gott die Welt geschaffen hat. Und dann steht nach jedem einzelnen Schöpfungstag der Satz, und siehe, es war sehr gut. Das hebräische Wort dafür ist das Wort Shalom. Das kennen wir als Frieden, aber Frieden trifft nicht annähernd die Bedeutung von Shalom. Shalom ist eine vollkommene Harmonie. nach innen, mit mir selbst, in der Beziehung zu Gott, in der Beziehung zu anderen Menschen, in der Beziehung zur Natur. Vollkommene Harmonie. Wenn ihr demnächst nachts über eine Stechmücke euch ärgert, dann wisst ihr, mit der lebt ihr nicht in vollkommener Harmonie. Das gehört mit dazu. Keine Stechmücken und so weiter und so fort. Das ist Shalom. Gott, Mensch, Natur, ich mit mir selbst lebe in vollkommenen Frieden. Das heißt, eine Welt ohne Gewalt hat Gott geschaffen. Eine Welt ohne Krankheit, eine Welt ohne Tod, ohne Erdbeben, ohne Tsunamis, ohne Stürme, ohne Coronaviren. Eine Welt ohne Hass, ohne Neid, ohne Missgunst. Eine Welt, wo alle mit allen in Harmonie lebten. Bis eines Tages erkennt die Geschichte, der Mensch in Form von Adam und Eva die Tür für die Sünde geöffnet hat. Und damit hat er auch die Schöpfung in die eigene Vergänglichkeit hineingerissen. Das Leid auf dieser Welt, alles Leid, alles am Bösen, hat damit zu tun, dass der Mensch die Tür für die Sünde geöffnet hat und seitdem die Sünde in dieser Welt herrscht. Und seitdem ist diese Welt eine gestörte Welt. Sie ist nicht nur ein böser Ort, natürlich nicht. Ich hoffe, ihr habt in den letzten Tagen auch das schöne Wetter genossen und seid mal rausgegangen und habt euch mit der Natur beschäftigt, habt mal den Duft eines Rapsfeldes eingeatmet, was auch immer. Eine schöne Welt, natürlich, nach wie vor faszinierend, aber eine trotzdem gestörte Welt. Erst in Gottes neuer Welt, so sagt es uns die Bibel, wird wieder alles sehr gut sein. Und daher gibt es Naturkatastrophen und es gibt menschengemachte Katastrophen. Und das war auch zur Zeit von Jesus nicht anders. In Lukas 13, Vers 1 wird uns geschildert, einige Leute kamen zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus beim Opfern umbringen ließ, sodass sich ihr Blut mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Unausgesprochen steht im Hintergrund, die Opfer, die Pilatus da töten ließ, die müssen wohl größere Sünder gewesen sein als die anderen. Mal ganz kurz, blickt euch in euer Herz, denken wir schon mal, ne? Wir sind die Guten und die anderen sind die Schlechten und deswegen werden nur die anderen krank. Jesus weist diesen Gedanken dann aber sehr deutlich ab. Er sagt, meint ihr, dass nur diese Galiläer Sünder waren, weil das mit ihnen geschehen ist, alle anderen Galiläer aber nicht? Nein, im Gegenteil, ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Oder jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turms von Schiloa erschlagen wurden, meint ihr, dass nur sie Schuld auf sich geladen hatten, alle anderen Einwohner von Jerusalem aber nicht? Nein, im Gegenteil, ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Das ist eine sehr unbequeme Antwort auf die Frage nach dem Leid in dieser Welt. Jesus sagt hier nämlich, Leiden trifft uns zurecht. Weil wir Sünder sind, weil wir uns von Gott entfernt haben, haben wir nichts anderes verdient als genau das. Dass Gott uns hingibt an diese Welt, die wir zu einem bösen Ort gemacht haben, und dann trifft uns das eben. Im Grunde sagt Jesus, wir verdienen als Sünder nichts anderes und die Frage, warum geht es mir so schlecht, ist eigentlich die falsche Frage. Die richtige Frage lautet, warum geht es mir eigentlich nicht immer schlecht, sondern warum geht es mir zwischendurch auch mal gut? Warum segnet Gott mich überhaupt? Machen wir das nochmal deutlich für unsere Eingangsbeispiele. Die Menschen in Japan, die von diesem Tsunami und dem Erdbeben getroffen waren und von der Atomreaktorkatastrophe, sie waren nicht schlechter als wir. Und die Menschen, die in New Orleans umgekommen sind, auch nicht. Und auch nicht die Leute auf Haiti und auch nicht die, die beim Tsunami in Südostasien 2004 gestorben sind. Und auch alle die, die in Deutschland, in Europa, weltweit bis jetzt an Corona gestorben sind, waren nicht schlechter als wir, die wir gesund sind und leben. Ich betone das, weil das immer wieder auch von Christen geäußert wurde. Auch da gibt es ganz viele selbsternannte Pressesprecher Gottes, die das genau wussten, warum New Orleans zerstört wurde, weil da besonders viele Homosexuelle lebten. Natürlich, was denn sonst? All diese Erklärungen, wir sollten sie unterlassen. Diesen Weg schneidet uns die Bibel ab. Und auch die Erlösung durch Jesus entreißt uns dem nicht. Wenn man eine Statistik aufstellen würde, wie viele Christen unter denen sind, die bei diesen Katastrophen gestorben sind, wird wahrscheinlich rauskommen, genauso viele, wie es durchschnittlich in der Bevölkerung gibt. Auch Kirchen wurden zerstört bei diesen Erdbeben. Ein Hauptausbreitungsort von Corona in Frankreich ist eine charismatische Gemeinde gewesen, die im März oder im Februar mit 2.500 Leuten Gottesdienst gefeiert hat. Da haben sich ganz viele Leute angesteckt. Christen werden davon genauso betroffen wie die anderen. Wir sind nämlich auch nicht besser. Einige andere Antworten, das geht jetzt aber schneller und die Antworten gebe ich kürzer. Was kann Leid bedeuten? Einmal, so sagt es uns die Bibel, ist Leid auch Erziehung von Gott und durch Gott. In Hebräer 12, in den Versen 5 bis 7 steht, nimm es an, mein Sohn, wenn der Herr dich hart anfasst. Verlier nicht den Mut, wenn er dich schlägt. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit Strenge und wen er als seinen Sohn annimmt, dem gibt er auch Schläge. Bei allem, was ich jetzt sage, bitte immer das beachten, was ich am Anfang sagte, nicht jede Antwort gilt für jeden. Aber wenn euch persönlich Leid trifft und wenn mich persönlich Leid trifft, dann ist eine Frage, die wir uns stellen sollten auch, will Gott mich damit erziehen? Gibt es irgendwas in meinem Leben, wo Gott mich jetzt darauf hinweist? Betet darum, lasst euch das von Gott zeigen und dann ist die Antwort vielleicht, wie bei Hiob, nein. Und dann ist das nicht eure Situation, dann ist das auch nicht die Antwort auf euer Leid. Also Leid kann Erziehung Gottes sein, muss es aber nicht. Leid hat auch den Sinn, uns von der Erde loszulösen. Diese Welt ist nicht unsere Heimat. Aber wir haben so die Tendenz, dass wir das so ansehen. Und Leiden erinnert uns daran, dass wir in den Himmel gehören. Mir persönlich geht das so. Und ich habe das sehr drastisch für mich jetzt auch erlebt. Ich habe, das wisst ihr ja, auch eine ziemliche Geschichte hinter mir mit Schmerzen, bevor ich dann auch hier meinen Pastorendienst angetreten habe. Und das hat schon dazu geführt, dass ich immer gedacht habe, es wäre eigentlich schön, ich wäre jetzt gestorben über Jesus, damit das alles weg ist und aufhört. Und dann habe ich so gemerkt, die letzten Jahre, wo es mir wieder besser ging, das hat sich verändert. Ich habe dann gedacht, nee, ist doch eigentlich auch ganz schön hier. Und als ich dann vorgestern im Krankenhaus lag, bevor ich operiert wurde, dann ist das wieder komplett gekippt. Und da habe ich gedacht, nee, hast keine Lust mehr, willst gehen. Und Leiden erinnert uns daran, diese Welt ist ein schöner Ort, aber nicht unsere Heimat. Und wir werden von Gott Stück für Stück vorbereitet darauf, dass wir uns loslösen auch und dass wir diese Welt dann auch ein bisschen lieber verlassen. Die dritte Antwort, was Leid bedeuten kann. Leid, das haben wir eben bei Paulus gehört, kann ein Mittel gegen unseren Hochmut sein. Ich lese nochmal 2. Korinther 12, Vers 7. Paulus schreibt, damit ich mich wegen der einzigartigen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Stachel ins Fleisch gestoßen, ein Bote Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Nochmal das Bild vom Schiff. Ein Schiff, was leer ist, kentert leicht, kippt leicht um. Deswegen haben die großen Frachtschiffe, wenn sie leer sind, Wassertanks, die werden vollgepumpt mit Wasser. Denkt man, wie bescheuert ist das denn? Pumpen die da Wasser rein, das dann transportiert werden muss, aber das Schiff braucht diesen Ballast, damit es Tiefgang bekommt und nicht bei jedem Wind umkippt. Paulus brauchte das, so schreibt er es. Und vielleicht brauchen wir das auch. Und vielleicht leiden Menschen deswegen. Es kann sein, auch das ist eine Antwort auf die Frage nach dem Leid als Mittel gegen unseren Hochmut. Leid kann auch eine Prüfung für die Echtheit unseres Glaubens sein. Das war bei Hiob so. Und Petrus schreibt in 1. Petrus 1, 6 und 7, deshalb seid ihr voll Freude, obwohl ihr jetzt vielleicht kurze Zeit unter mancherlei Prüfungen leiden müsst. Dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist. So wird eurem Glauben Lob, Herrlichkeit und Ehre zuteil bei der Offenbarung Jesu Christi. Auch das ist mir so gegangen und ich bin über mich selbst erschrocken, wie wenig ich auch, als ich da im Krankenhaus lag und bevor ich zum zweiten Mal operiert wurde, wie mein Glauben auch ins Wanken gekommen ist. Also ich will nicht sagen, da war nichts mehr. Gott hat mich festgehalten, ihr habt für mich gebetet, das habe ich gespürt, aber es war nicht so, wie ich in der Theorie dachte, dass es sein wird. Ich lag da nicht lächelnd in meinem Krankenbett mit meinem Schmerzen und habe Loblieder gesungen, das war nicht so. Und seit es mir wieder besser geht, denke ich drüber nach, wie kann ich das nächste Mal besser vorbereitet in so eine Situation gehen. Also Leiden kann ein Zeichen dafür sein oder kann euch deutlich machen, wie tief ist eigentlich euer Glaube mit Jesus? Kommt da alles ins Schwimmen oder spürt ihr seine Nähe und die Geborgenheit? Ich weiß nicht, ob man das trainieren kann, aber ich bete zumindest dafür, wenn Gott mir wieder so eine Situation schickt, dass ich das dann anders angehen kann. Dass ich dann einfach, ja, dass mein Glaube an dieser Stelle dann fester ist und mich besser hält und trägt. Und dann können wir uns in diesem Sinn auch über Leid freuen, weil, so schreibt es Petrus, das führt dazu, dass unser Glaube echt wird und bewährt in diesem Bild, dass er zu reinem Gold wird. Aber das ist mitten im Leid nicht leicht. Das dürfen wir uns nicht zu leicht vorstellen. Und ein letzter Punkt in diesen Antworten. Leid ist auch immer eine Warnung für die Welt. Auch im zweiten Petrusbrief schreibt er über den Untergang Sodoms und Gomorras. Auch die Städte Sodom und Gomorra hat Gott eingeäschert und zum Untergang verurteilt als ein Beispiel für alle Gottlosen in späteren Zeiten. Ja, und diese Wochen, diese Monate mit dieser Pandemie, sie machen was mit Menschen. Hoffentlich machen sie was mit Menschen. Ganz banal angefangen, dass wir jetzt gespürt haben, diesen Satz im Jakobusbrief, wir sollen nicht Pläne machen, sondern sollen Pläne machen in dem Bewusstsein, wenn der Herr will. Das haben wir sehr konkret erlebt. Also ich habe auf meinem Computer noch die Gottesdienstpläne von Mai und von April. Da ist wenig von passiert. Da steht was von der Kreiskonferenz und von Gemeindeausflug und Gemeindefreizeit und Treffpunkt Atempause und ach, ganz viel. Ihr wisst es. Und es hat uns daran erinnert, nicht wir machen die Pläne, also wir machen die Pläne. Aber ob sie gelingen, das haben wir nicht in der Hand. Menschen haben hoffentlich gespürt, wie zerbrechlich das Leben ist und wie wertvoll auch das Leben ist. Und es gehört sicher zu den guten Erfahrungen, auch in unserer Gesellschaft, auch in Europa, dass der Wert des Lebens so hoch gehängt wurde. Noch vor 100 oder vor 200 Jahren wäre das nicht passiert, was hier passiert ist, dass man die Wirtschaft runtergefahren hätte, um ein paar Menschenleben zu retten. Wir kennen den Satz von Boris Palmer, nehme ich an, ne? Wir retten jetzt Menschen, die in einem Jahr sowieso gestorben wären. Boah, da haben sich früher die Fürsten nichts bei gedacht. Dann schickt man mal 1000 Soldaten in den Krieg, damit man 3 Quadratkilometer Land gewinnt. Das sind ja nur Menschen, die da sterben. Also es hat gezeigt, Leben ist wertvoll und Leben muss geschützt werden. Der Glaube sieht aber noch mehr. Gottes Gericht ergeht schon im Hier und Heute. Nicht für jeden einzelnen Menschen, sodass ich sagen kann, der ist krank, also ist das ein Sünder. Aber Gott zeigt uns als Gesellschaft, als Welt die Grenzen auf. Da bin ich von überzeugt, dass das dahinter steckt, wie auch bei den anderen Katastrophen. Auch bei meinen eigenen kleinen Dingen. Wenn man morgens aufsteht und man kann nicht, weil einem der Rücken wehtut, Gilla, oder einem übel ist, wie ich das jetzt mal hatte, dann merkt man, ja, ich bin ein sehr begrenzter Mensch. Also Katastrophen sind immer auch eine Warnung von Gott. Viele Antworten und doch bleiben Fragen. Und für Christen auch das Leiden an Gott selbst. Atheisten können an Gott nicht leiden. Wenn ich sage, es gibt keinen Gott, boah, dann ist da halt keiner, an dem ich leiden kann. Leiderfahrungen können am Glauben rütteln. So wie bei Johannes, dem Täufer im Gefängnis, der Jesus fragen lässt, bist du wirklich der Messias? Oder habe ich mich getäuscht? Psalm 73 von Asaf, der beginnt mit dem Satz, oder der zweite Satz in diesem Psalm heißt, ich aber wäre fast gestrauchelt. So kann einem das gehen als Christen. Und es gibt auch Christen, die sind gestrauchelt, gerade an dieser Frage des persönlichen Leids. Und je weniger wir Gott verstehen, desto schwerer ist es, diesen Weg dann auch mitzugehen. Und Gott erklärt sich uns nicht immer. Auch deswegen bin ich nicht Gottes Pressesprecher. Gott erklärt sich uns nicht immer. Hat Hiob eine Erklärung für das bekommen, was da passiert ist? Wir lesen davon im Buch Hiob nichts. Wir wissen es, weil wir die Regieanweisungen mitlesen. Hiob hat es auch nachher nicht erfahren, als alles wieder gut war. Mal abgesehen davon, es war nicht alles wieder gut. Er bekommt 10 neue Kinder, hat das die 10 Gestorbenen ersetzt? Was ein Quatsch. Also es war auch nicht alles wieder gut im Leben von Hiob. Also, wir verstehen Gott nicht immer, weil er sich uns auch nicht immer erklärt. Martin Luther hat davon geredet und ich glaube, das ist etwas sehr Weises, was er da erkannt hat. Er sagt, Gott hat eine uns verborgene Seite. Und die Seite sehen wir nicht. Und weil wir sie nicht sehen und weil er sie uns nicht offenbart, können wir sie auch nicht verstehen. Und deswegen müssen wir ein Stück mit dieser Verborgenheit Gottes leben. Und manchmal müssen wir das einfach auch aushalten. Zum Schluss, wie können wir einander beistehen im Leid? Auch an der Stelle noch einige kurze Impulse. Das erste ist hingehen. Wir haben die Freunde von Hiob kritisiert und sie müssen auch kritisiert werden. Gott selbst macht es, aber Sie sind immerhin hingegangen. Vielleicht hatte Hiob noch andere Leute, oder nicht vielleicht, Hiob hatte noch andere Freunde und Bekannte, sogar Verwandte. Und das ist sehr schön am Buch Hiob am Schluss geschildert. Da steht, als Hiob wieder gesund war und wieder zu Wohlstand gekommen war, dann steht, und alle seine Freunde und Bekannten kamen ihm, um ihn zu trösten wegen seines Leids. Habt ihr den Satz schon mal gelesen? Sehr merkwürdiger Satz am Ende vom Buch Hiob. Als alles wieder gut war, da trauten sie sich aus den Löchern. Und dann wollten sie wieder mit Hiob zu tun haben. Aber die drei, am Anfang, sie kommen. Sie gehen hin. Es gibt viele Schilderungen von Menschen, die in Leid gesteckt haben und in Leid stecken, die sagen, mit das Schlimmste ist, dass niemand mehr kommt. Dass man mich allein lässt. Menschen haben es erlebt, gerade in Dörfern fällt das dann ja auf, dass Leute die Straßenseite gewechselt haben, um ihnen nicht zu begegnen. Nicht, weil sie die jetzt irgendwie weghaben wollten, sondern aus Hilflosigkeit, glaube ich einfach. Und das geht mir auch so. Aber macht es nicht, geht hin. Und geht hin, und wenn ihr nur sagen könnt, du, ich habe keine Antwort, ich bin einfach nur gekommen, um dich nach Corona in den Arm zu nehmen und einfach mit dir auszuhalten und zu weinen. Also hingehen, einfach da sein. Keinen billigen Trost spenden. Also der Satz, es wird schon wieder, der ist ja Quatsch. Nicht alles wird wieder. Manches ja, aber es wird nicht wieder alles gut. Und wir sollten das auch nicht sagen. Das ist ein billiger Trost, das ist Vertrösten. Wir sollten, habe ich schon ein paar Mal erzählt, auch nicht die Vermessenheit haben, dass wir die Antworten wüssten. Weder in der Theorie noch für den anderen. Wir sollten das auch zugeben, dass wir die Antworten nicht haben. Da gehört dann dazu, dass wir unser Nichtverstehen mit dem anderen teilen und es aushalten. Dass wir sagen, du, ich verstehe das auch nicht. Ich kann es dir nicht erklären, aber ich bin hier, um das mit dir auszuhalten. Und der nächste Schritt gehört dazu, lasst uns miteinander klagen. Lasst uns miteinander fragen. Es ist gut, wenn wir Lobpreisgottesdienste feiern, aber wir könnten da auch Klagegottesdienste feiern. Wir können doch auch mal zusammenkommen und miteinander klagen. Wir finden das in der Bibel. Ein Drittel aller Psalmen sind Klagepsalmen. Anscheinend gibt es auch das Bedürfnis zu klagen, auch miteinander zu klagen. Also auch das gehört mit dazu. Wir sollten einander auf Jesus und seine Liebe am Kreuz hinweisen. Das ist der Ort, wo Fragen beantwortet werden. Nicht alle, aber hier sehen wir, Gott ist gut. Und Gott kennt sich aus mit Leid. Und Gott hat selbst gelitten. Wir sollten auf Jesus schauen, von dem es heißt, er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Dann gehört dazu, dass wir unser Vertrauen in Gott oder das Vertrauen des anderen in Gott stärken. Und wenn er selbst nicht mehr beten kann, dann sagen wir ihm, macht nichts, ich bete für dich. Ich trage dich ein Stück mit, dass wir Geduld mit dem anderen haben und dass wir ihn immer wieder ermutigen, dass er an Gott festhält. Auch den Einsatz von Bibelworten sollten wir gut überlegen. Nicht jedes Bibelwort passt in jede Situation. Ja, Hiob hat, nachdem er erfahren hat, sein ganzer Besitz und seine Kinder sind gestorben, er hat es fertiggebracht zu sagen, ich meine das positiv, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Ja, Amen. Aber wollt ihr jetzt ernsthaft zu den Eltern von einem dieser Jugendlichen gehen, die da jetzt bei Rehnege gestorben sind, und wollt ihnen diesen Bibelvers sagen? Ernsthaft? Hoffentlich nicht. Hoffentlich bleibt euch das im Hals stecken, wenn ihr das vorhabt. Das kann jemand selber sagen. Ja, da kann man hinkommen. Hiob hat es geschafft. Aber ich darf dem anderen das nicht zumuten, nach dem Motto, Hiob hat das geschafft und er hat 10 Kinder verloren und du hast nur 1 verloren, also lob ihn. Man kann mit Bibelworten großen Schaden anrichten. Das für mich schockierend im Buch Hiob ist, ihr habt ja Zeit, und damit das soll es auch regnen. Nehmt euch eine Bibel mit Parallelstellen und lest alle Reden von den Freunden Hiobs. Ihr müsst sie nicht durchlesen. Guckt euch nur an, wie viele Parallelstellen da angegeben sind. Psalmvers auf Psalmvers wird da zitiert. Und es ist trotzdem falsch. Weil dieser Psalmvers, der da zitiert wird, nicht zu Hiob und seiner Situation passte. Also Bibelworte gezielt einsetzen und gut einsetzen und betet dafür, ob dieser Vers jetzt für diesen Menschen an der Stelle richtig ist. Und was ich schon mal sagte, nochmal am Schluss, den anderen im Gebet tragen. Wir haben gefragt, wo war Gott in Japan, warum lässt er Covid-19 zu? Und ich habe versucht, von der Bibel her Antworten zu geben. Wir haben gesehen, es gibt Antworten, es bleiben aber Fragen offen, denn Gott ist Gott und wir sind Menschen. Nochmal die grundlegenden Dinge. Gott tut niemals etwas Böses, er ist gut, immer. Leid hat mit dem Gefallensein dieser Welt zu tun und wird nicht aufhören, solange diese Welt besteht. Und nicht alle Antworten gelten für alle. Und nochmal die möglichen Antworten. Leid kann Gottes Erziehung an uns sein. Leid kann bedeuten, Gott will uns von dieser Erde loslösen. Leid kann bedeuten, dass es ein Mittel gegen unseren Hochmut ist. Leid kann eine Prüfung für die Echtheit unseres Glaubens sein. Und Leid kann auch eine Warnung für die Welt sein. Muss aber nicht in jedem Einzelfall bei jedem so sein. Und deswegen nochmal am Schluss. Es bleibt ein Stück Leiden an dem, was Martin Luther den dunklen und den verborgenen Gott genannt hat. Und dann ist es wichtig, dass wir auf den offenbarten und den hellen Jesus schauen, wo Gott sich offenbart hat und wo wir sehen, dass Gott wirklich ein Gott der Liebe ist. Und deswegen ganz am Schluss, wenn du im Leid steckst, flieh zu Jesus, geh zu ihm. Er ist der Einzige, der die Antworten hat. Er ist der Einzige, der dich wirklich trösten kann. Er ist der Einzige, der für dich gelitten hat. Und ist der, der dich durch seinen Trost und durch seinen Beistand tragen und bewahren kann bis zum Ziel. Amen. Lasst uns beten und soweit es geht, bitte im Stehen. Herr, wir haben nicht alle Antworten, aber wir haben viele Fragen. Und wir bitten dich, dass du denen beistehst, auch aus unserer Mitte, die mit Leid zu tun haben, jetzt in diesem Augenblick, die dich nicht verstehen, die nicht einverstanden sind mit dem, was du tust. Herr, du lädst uns ein, dass wir trotzdem bei dir zur Ruhe kommen. Das ist nicht immer einfach. Das müssen wir uns erkämpfen. Es ist ein Stück auch deine Gnade. Und wir bitten dich, lieber Herr, um diese Gnade. Wir bitten dich für diese Welt, dass Menschen aufmerksam werden auf dich, dass diese Pandemie auch dazu beiträgt, dass Leute ins Fragen geraten, dass sie spüren, wenn ihre bisherigen Fundamente bröckelig geworden sind oder dass sie sich ein neues Fundament suchen, nämlich dich. Herr, wir haben nicht alle Antworten. Aber wir haben einen Gott, der versprochen hat, am Ende wird alles gut werden. Du wirst alle Fragen beantworten, die Fragen werden verstummen. Du wirst alle Tränen trocknen, du wirst das Leid wegnehmen und dann werden wir bei dir sein in ewiger Herrlichkeit. Und darüber können wir uns freuen und dafür loben wir dich. Amen. Ihr nehmt Platz und singt ein Lied. Ich fahre nach Berndorf.